Herzlich willkommen nun zu unserer zweiten Folge, in dem wir Hermann Menne interviewt haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Anhören.
Einmal schönen guten Tag. Einmal die Frage, ob Sie sich einmal vorstellen können, was Sie machen, wer Sie sind.
So. Ja.
Also im Allgemeinen.
Wunderbar. Ja, mein Name ist Hermann Menne, bin 60 Jahre alt, bin seit 27 Jahren hier im Autohaus Jacobi und als Automobilverkäufer für VW, Neuwagen und für Gebrauchtwagen. Vielleicht von meinem Werdegang her, meine Karriere im Autobereich startete 1991. Ich habe damals bei BMW angefangen, habe dort eine Ausbildung gemacht, die sehr spannend war. Ich war sehr viel in München, in Österreich, in der Schweiz unterwegs. Es war sehr, sehr schön, tolle Zeit. Habe dann 7 Jahre für BMW gearbeitet, habe diese Autos geliebt, habe auch privat BMWs gefahren, bis hin zu sehr sportlichen Autos wie M-Modellen. Aber es war einfach die Fahrtzeit. Ich musste jeden Tag 110 Kilometer zur Arbeit hin und zurück. Meiner Frau ging es gesundheitlich nicht gut und der Herr Koch wollte ihn immer mal als Autoverkäufer haben. Und dann habe ich gedacht, ah, dann fängst du mal bei Audi VW an. Audis sind ja auch nicht schlecht. Und VWs, glaube ich, über die Marke brauchen wir uns nicht darüber unterhalten. Es ist die Marke schlechthin in Deutschland. Auch ist einfach das Massenprodukt mit einem guten Ruf. Und dann habe ich eben gewechselt und bin seit 27 Jahren jetzt hier im Autohaus und verkaufe eigentlich hauptsächlich Neuwagen. Gebrauchtwagen läuft auch so mit, aber ich bin eher so der reine Neuwagen, der Werdegang.
Okay, das ganze Thema von unserem Podcast soll sich ja eher so Elektromobilität drehen.
Mhm.
Ja, unser erster Teil der Podcast-Folge soll sich erstmal um die Nachfrageveränderung vom Verbrenner zum Elektroauto hin befassen. Und da wäre die erste Frage, wie hat sich die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen in den letzten Jahren entwickelt, gerade auch hier bei VW oder Rheingold?
Ja, bei uns ist die Elektromobilität im Grunde durchgestartet mit dem E-Golf. Also vor 10 Jahren fing das an, dass wir wirklich rein elektrische Fahrzeuge kriegten an der E-Golf und damals der E-Up. Diese Fahrzeuge waren einfach umgebaute Verbrenner. Es waren ja keine eigenständigen Fahrzeuge, sondern es waren umgebaute Verbrenner. Das heißt, man hatte massive Probleme, auch gewisse Akkugrößen zu platzieren. Das heißt, die Autos hatten recht geringe Reichweiten. Aber diese Autos kamen schon bei den Kunden ganz gut an. Aber es waren eher so die Nerds. Das sind die Leute natürlich, die so ein bisschen technikaffin sind, die ja so ein bisschen schon so ein bisschen alternativ aufgestellt waren. Das waren so unsere ersten Kunden, die sich für ein E-Auto interessiert haben. Damals war man noch exotisch unterwegs, wenn man ein E-Auto fuhr. Eine Ladeinfrastruktur war ja noch gar nicht so vorhanden in Deutschland. Und das hat sich aber von Jahr zu Jahr verändert. Diese Autos machten viele Menschen einfach neugierig. Ja, wenn man so lautlos dahin düst. Damals die Autos hatten noch nicht mal dieses optische Signal, akustische Signal heißt es natürlich. Das muss ja heute ein E-Auto haben bis 50 Stundenkilometer, damit man geschützt signalisieren kann. Radfahrer, Fußgänger, Achtung, ich komme als E-Autofahrer. Damals waren die Autos wirklich komplett leise. Ja, das war spannend. Die Autos, die Anzahl der Autos haben sich im Grunde verdoppelt. Das heißt, jedes Jahr wurden immer mehr E-Autos zugelassen. Von den reinen Zahlen her ist das recht spannend. Ich gebe jetzt gerade auch mal den aktuellen Wert durch, wo heute die E-Fahrzeuge sind. Im letzten Jahr, in 2023, war unser Bestand bei 1,3 Millionen Autos in Deutschland, also E-Auto. Das ist schon sehr, sehr viel. Bei den Neuzulassungen der PKWs in 2023, also im letzten Jahr, waren 18,4% aller Autos, die zugelassen worden sind, reine E-Fahrzeuge, also Hybride sind da schon raus. Hybride waren nur noch 6,2%. Früher hat man ja die mal zusammengewürfelt, aber ja, ein E-Auto ist wirklich nur ein reines E-Auto. Die Hybride werden doch zu viel als Verbrenner genutzt und dadurch sind sie auch gar nicht mehr so interessant. Ja, trotz allem haben wir immer noch einen Anteil bei den Benzinern, das ist 34%, Diesel 17,1%. Die Zahlen vielleicht, ja, das ist so die Entwicklung der E-Autos so in den letzten Jahren. Die Akzeptanz ist größer geworden. Das sieht heute Anfang 2024 aber schon anders aus. Aber ich glaube, das werden wir gleich noch in einer anderen Frage angehen.
Genau, Sie haben gerade schon erwähnt, dass im Grunde zwischen dem Verbrenner und dem rein Elektroauto auch mal der Hybrid stand. Und da wäre natürlich auch eine technische Frage, welche Vorteile denn jetzt zwischen dem rein Verbrenner und dem rein Elektroauto liegen, dass es sich dazu hin entwickeln kann.
Ja, klar, der Verbrenner ist was ganz Vertrautes. Die Menschen seit einem Jahrhundert sind mit Verbrennern unterwegs. Man hat sich, ja, der Verbrenner gehört einfach zum Leben eines modernen Menschen heute mit dazu. Ein Elektroauto ist schon eine andere Welt. Es ist eine Welt, die eben nicht an der Tankstelle startet, sondern eher an der Ladesäule oder an der Steckdose zu Hause. E-Autos haben den riesen Vorteil, dass sie kostengünstiger sind, was den Unterhalt angeht. Ja, ein E-Auto kostet heute in Deutschland keine Steuern. Was sehr spannend ist, ein Verbrenner kostet Steuern. Bei den Dieseln sogar sehr, sehr viel. Die Dieselsteuer ist extrem hoch geworden. Heute ein klassischer Golf-Diesel kostet 400 Euro an Kfz-Steuer. Das ist schon heftig. Ein E-Auto hat gar keine Steuern. Und diese Steuerbefreiung ist bis Ende 2030, also auch noch sehr, sehr lange. Ein E-Auto ist immer günstiger in der Versicherung wie ein Verbrenner, weil, aktuell zumindest, weil die E-Autofahrer entspannter unterwegs sind. Auch E-Autos mit sehr viel Motorleistung werden relativ entspannt und weniger aggressiv gefahren wie vergleichbare Verbrenner. Ja, vielleicht diese Aggressivität kommt allein schon durch den Motorsound und man ist einfach flotter unterwegs, was auch alles eh ist. Aber die Versicherungen honorieren das. Das heißt, auch in der Versicherung ist ein E-Auto aktuell immer günstiger wie ein Verbrenner. Der Nachteil ist der Anschaffungspreis. Anschaffungspreis ist beim E-Auto teurer oder höher, weil die Akkus einfach sehr, sehr viel Geld kosten. Der Akku ist das Hauptkostenfaktor bei einem E-Auto, macht das Auto relativ teuer. Die Bundesregierung hat seit 10 Jahren versucht, durch Subventionen diese Preisspitze abzumildern, sodass durch Subventionen ein E-Auto dann auf den gleichen Wert kam wie ein Verbrenner. Meine Betonung ist auf kam. Es gibt aktuell ja keine Fördermaßnahmen mehr von der Bundesregierung, da aktuell kein Geld dafür da ist. Vorteil finanzieller Hinsicht auch gegenüber Verbrennern sind die Werkstattkosten. Ja, ein normaler Verbrenner, klar, der muss zum Ölwechsel, der hat Zündkerzen und. Da ist eine Menge Verschleiß. Die Bremsen verschleißen zum Beispiel viel stärker beim Verbrenner, weil der kann nicht rekuperieren. Ein E-Auto kann ja mit den E-Motoren selber bremsen, dann auch sogar noch Energie erzeugen. Ja, das sind so die Vorteile. Vielleicht, weil wir gerade auch Vor- und Nachteile Verbrenner-Elektro sind. Die ganze Welt, oder nicht die ganze Welt, sondern die ganze Autowelt in Deutschland hat ja aufgeschrien Ende des Jahres, wo plötzlich unsere Regierung herkam, hat gesagt, okay, wir müssen die Förderung jetzt sofort stoppen, weil eben die Kassen dafür geleert sind. Dann haben alle gedacht, ui, jetzt kauft keiner mehr E-Autos, weil die Autos so brutal teuer werden bei Nichtförderung. Aber genau das Gegenteil ist plötzlich passiert. Das heißt, diese Förderung, die wir hätten jetzt zum Beispiel im Jahre 2024, wo wir aktuell ja sind, 3.000 Euro Förderung gab es von den Herstellern für ein Beispiel ID.3 und 1.500 Euro von dem Hersteller, 3.000 Euro vom Staat. Sprich zusammen 4.500 Euro Förderung. Aktuell sind wir beim ID.3 bei einer Förderung von über 7.000 Euro, die komplett vom Hersteller kommt. Das heißt, das Auto ist im Endeffekt günstiger geworden wie mit Förderung. Ganz spannende Geschichte. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das ist ja sehr interessant. Waren die Autos vielleicht vorher viel zu teuer? Haben sich die Hersteller die Kohle auf die Tasche gesteckt, haben gesagt, ja, wir können ja unsere Autos hochpreisig verkaufen. Der Staat gibt ja reichlich Geld dazu und der Kunde denkt, er kriegt jetzt ein günstiges Auto. Ja, darauf möchte ich jetzt nicht antworten, weil da müsste man mal mit der Industrie sprechen. Aber aktuell ist ein Elektroauto, zumindest jetzt im VW-Konzern und auch bei vielen anderen Herstellern, günstiger wie noch Ende 2023 mit. Also sehr, sehr spannend. Ja, das sind so die Unterschiede. Ja, vielleicht noch ein Unterschied. Gerade ging es ja bei meiner Ausführung hauptsächlich um Geld. Es ging um Geldversicherung, um Unterhaltskosten, um Steuern, um Anschaffung. Aber ein E-Auto hat ja viel mehr zu bieten wie günstig, sondern ein E-Auto kann super entspanntes Auto fahren. Diese Autos sind teilweise von den Assistenzsystemen noch weiter wie Verbrenner. Dieses Autofahren macht einen Riesenspaß und es weckt auch Emotionen. Es ist ja dem E-Auto immer vorgeworfen worden, ja, ein Verbrenner, wenn ich zum Beispiel einen Golf GTI habe, setze ich mich rein, dann starte ich, dann höre ich einen tollen Sound, dieses Auto, mit dem Auto kommuniziere ich förmlich, emotional und das kann ein E-Auto gar nicht. Aber es gibt heute E-Autos, die können auch die emotionale Schiene schon sehr, sehr gut. Und deswegen rate ich jedem, sich eigentlich selber mal ein Bild zu machen, ein richtiges E-Auto zu fahren, vielleicht auch mit jemandem mal erstmal zusammenzufahren, der E-Auto-Erfahrung hat, der einem so ein bisschen was erklärt, weil nur einen Schlüssel in die Hand zu drücken und sagen, da steht ein E-Auto, jetzt kannst du mal eine halbe Stunde Probefahrt machen. So funktioniert es nicht, das ist zu wenig. Sondern ich muss jemanden so ein bisschen anfixen. Ich muss ihm zeigen, hier, achte mal da drauf, dann läuft das ganz anders. Und ich kann dir mal zeigen, wie so ein teilautonomes Fahren funktioniert, wo das Auto selber die Kurven kennt, die Ortschaften kennt. Und das ist sehr, sehr spannend. Oder mein ID3 kann selber zu Hause in der Garage einparken. Der lernt diese Strecke selbstständig und fährt dann selber in die Garage. Das sind so spannende Sachen. Da muss ich aber als Verkäufer oder als jemand, der E-Auto-Erfahrung hat, denjenigen, der keine Erfahrung hat, einfach mitnehmen. Und so kann man auch Emotionen wecken. Und das ist ganz wichtig. Und das wird leider viel zu wenig gemacht. Wir leben in einer Welt, wo man es scheut, mit den Kunden auch ins Detail zu gehen, weil das kostet viel Zeit. Wenn man so im Verkauf unterwegs ist, viele Verkäufer arbeiten auf Provisionsbasis und, da geht es auf Stückzahlen. Und wenn ich jemanden einen Verbrenner als Golf verkaufe, dann bin ich viel schneller mit dem Kunden irgendwo am Ziel, als wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, der noch nie ein E-Auto gefahren hat, der hier reinkommt und sagt ganz entspannt, hey, ich habe Interesse am E-Auto, erzählen Sie mir doch mal was. Wie funktioniert das alles? Wie funktioniert das mit dem Laden? Lohnt es sich für mich, eine PV-Anlage anzuschaffen und. Das heißt, das Wissen des Automobilverkäufers bei einem E-Auto muss viel mehr in die Breite gehen, es muss viel ausgeprägter sein, macht meiner Ansicht das ab, also das Verkaufen. Mir bringt es viel mehr Freude, viel mehr Spaß, wenn man zusammen mit einem Kunden so einen Weg geht, so eine Reise geht. Und es kann auch sein, wenn man diese Reise, startet, dass man irgendwann auch feststellt, aha, der Kunde findet das Thema E-Mobilität sehr, sehr spannend, aber gerade für diesen Kunden ist vielleicht der Zeitpunkt noch gar nicht gekommen. Vielleicht ist doch dann eher der Golf 1,5, der TSI, vielleicht noch für die nächsten 4 Jahre für ihn das bessere Auto und danach starten wir nochmal neu in Sachen. Also man darf den Menschen das jetzt nicht überstülpen und sagen, hier, der elektrische Wagen oder der elektrische VW, das ist für dich jetzt das Allerbeste, das musst du jetzt kaufen. Und Verbrenner ist Teufelszeug. Nein, aktuell läuft beides parallel und ja, es wird einfach spannend.
Funktioniert ja auch gut.
Mhm. Genau. Da stellt sich auch die Frage so zu den Zukunftsaussichten, wo Sie gerade meinten, das wird sehr spannend werden, in welche Richtung es sich entwickelt. Da stellt sich für uns die Frage, ob es auch Pläne gibt, das Angebot an Elektrofahrzeugen noch stärker zu erweitern und zum Beispiel dabei auch das Angebot an Verbrennern zu minimieren, wie man das jetzt von einigen Herstellern zumindest so kommuniziert bekommt, welche Modelle da geplant sind. Also was das für Autos wären, ob es vielleicht auch schon einen Kleinwagen als Elektro gibt, der eine angemessene Reichweite bietet zum Beispiel, weil es ist ja immer ein Platzproblem bei Elektroautos, sehr viel Energiedichte auf kleinen Raum zu bekommen, ohne dabei Einbußen in Gewicht oder so machen zu
müssen. Ja, das ist jetzt natürlich schon so eine ganz große Frage, die natürlich auch in die Zukunft geht. Ja, heute aktuell noch in der Zeitung war die Überschrift, dass viele Menschen sich ein Auto sehen, was unter 30.000 Euro kostet. Jetzt ist mal allgemein in Sachen Autos, auch ein Verbrenner. Die meisten Interessenten, die sagen, ich möchte mir in den nächsten 1-2 Jahren ein neues Auto kaufen, interessieren sich für ein Auto, was unter 30.000 kostet. Nur ein Viertel der Menschen sagen, wir interessieren uns für ein Auto zwischen 30 und 50. Wenn man aber heute so auf die Straßen guckt und sieht, so Zulassungsstatisten, was wird an Autos zugelassen, sind es eher die größeren und auch eher die teureren Autos. Ja, SUV ist ja so ein Zauberwort geworden. Das sind große Autos, teilweise auch mit viel Motorleistung, hoher Preis. Die Automobilindustrie möchte eigentlich eine klare Aussage, die möchte einfach einen klaren Weg haben. Die möchte nicht rumeiern, die möchte nicht sagen, wir müssen wirklich komplett zweigleisig alles fahren, wirklich genauso viel Verbrenner wie Elektro. Die möchten eigentlich in Zukunft nur noch elektrisch verkaufen, weil der elektrische Markt wird sich weltweit einfach durchsetzen bei den Ländern, wo die ganz großen Stückzahlen gemacht werden, wo das große Geld verdient wird. Und das ist hauptsächlich natürlich aktuell in China. China ist ja der weltgrößte Automarkt, auch mit dem größten Wachstum. Spannend wird sein, daneben ist ja das Land Indien, ja auch ein Schwellenland, was auch massiv in die Mobilität reingehen wird. Und da wird auch Elektro die Nummer 1, also soll da die Nummer 1 werden. Aber wir haben, jetzt kommt das große Aber, wir haben Länder wie in Amerika, wo die Elektromobilität von gewissen Regionen in Amerika, die sowieso immer sehr modern eingestellt waren, speziell der amerikanische Westen, ja, das Kalifornien, Los Angeles hoch und so, das sind Leute, die sind sehr zukunftsgewandt. Dort sind ja auch die ganzen großen Tech-Firmen angesiedelt und natürlich auch der richtige Osten, also jetzt New York rüber Washington. Aber da in der Mitte ist ein anderes Amerika, was mit dem Amerika links und rechts nichts zu tun hat. Das ist das Amerika von Herrn Trump. Und dieses Amerika will keine Elektroautos. Ja, wir wollen ja vieles nicht und auch keine Elektroautos. Und es wird in dem Bereich sehr spannend werden, natürlich wie die Wahlen Ende des Jahres ausgehen wird. Dann erleben wir gerade in Europa massiven, speziell in Deutschland, massiven Gegenwind gegen die Elektromobilität. Die Elektromobilität war auf einem sehr, sehr guten Weg. Menschen waren sehr neugierig auf E-Autos, haben es sehr, sehr gut angenommen. Natürlich auch viele hören dann die Subvention, gibt es viel Geld vom Staat, da muss ich mich für interessieren, das Geld möchte ich gerne mitnehmen. Wir erleben seit ungefähr 12 Monaten, dass sich dieses Bild ändert in Deutschland. Ich hau jetzt mal eine ganz aktuelle Zahl sogar von heute raus, die sehr spannend ist. Menschen, die sich innerhalb der nächsten 12 Monate ein neues Auto kaufen wollen, sind nur noch 13% interessiert an E-Mobilität. Die wirklich sagen, das könnte für uns die Zukunft sein, die echtes Interesse daran haben. Das ist erschreckend wenig. Dieser Wert ist noch nach unten gegangen, anstatt nach oben zu gehen. Das hat was mit unserer Grundstimmung hier in Deutschland zu tun. Wir haben gerade eine Stimmung, die weggeht von modernen Sachen wie E-Autos, Wärmepumpen zu Hause in Häusern, Alternativen, Windkraft, Solar und. Es geht wieder hin zu den alten Werten, wo manche Menschen denken, das Alte hat doch gut funktioniert, warum sollen wir jetzt unser Leben ändern? Ja, das ist ein ganz komische Gedanken, die da unterwegs sind, die mir gar nicht gefallen, weil wir als Deutschland sind kein isoliertes Land, wir können uns ja nicht abschotten, sondern wir sind ein Teil des Weltmarktes. Und Deutschland ist ein Land, was groß und reich geworden ist durch Export. Wir verkaufen unsere guten Produkte, Maschinenbau, Autos und. Die verkaufen wir in alle Welt. Unsere Produkte sind sehr hoch angesehen. Wenn aber in anderen Ländern Elektromobilität hoch angesehen ist, dann können wir nicht sagen, wir wollen aber lieber Verbrenner. Und wir wollen, unsere Werke sollen auf Verbrenner produzieren. Weil wir sind ja eigentlich nur ein ganz kleiner, ja, wir 10% oder vielleicht mal als Zahl genannt, in ganz China werden mehr Autos abgesetzt, also verkaufen wir Europäer mehr wie in ganz Europa. Diese Länder sind so wichtig für uns geworden, auch für unsere Zukunft, auch zum Überleben unserer Industrie. Und das können wir uns einfach nicht erlauben. Das macht mein Verkaufen gerade sehr schwierig. Aber die Hauptschwierigkeit hat in Deutschland die Automobilindustrie. Sie möchte ja diesen Weg gehen. Sie möchte viele neue Modelle auf dem Markt. Aber es nützt es, wenn hier in Deutschland die Leute sagen, nee, das kaufen wir nicht. Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, weil ich habe da was gehört. Wir haben ja gar keine Ladeinfrastruktur. Wenn ich dann in Urlaub fahren will, dann stehe ich plötzlich auf Parkplätzen und kann meine Autos nicht mehr laden. Diese Autos haben ja alle gar keine Reichweite. Das heißt, ich kann ja mit dem Auto gar nicht in Urlaub fahren. Ich könnte mir ja noch ein E-Auto kaufen, so um damit Kurzstrecken als Zweit- oder Drittwagen. Aber ich kann doch mit so einem Auto nicht in Urlaub fahren. Oder wenn ich eine Familie habe, das funktioniert doch alles nicht. Und E-Autos sind teuer und E-Autos haben einen riesigen Wertverlust. Und die Technik geht sowieso zum Wasserstoff hin. Das sind alles gerade so Sachen, die ich gerade erwähnt habe, die gerade in Deutschland kursieren. Das sind aber alles, im Grunde sind das alles Märchen, die erzählt werden. Aber diese Märchen werden gerne angenommen von Menschen, die sowieso so im Zweifel sind, die nicht wissen, was sie richtig machen sollen, die sich gerne beeinflussen lassen von anderen Menschen, die sagen, ach, geh mir weg mit diesem neuen Zeug, ich bleib beim Alten, da weiß ich, was ich habe. Und das stimmt einfach alles nicht. Ich selber fahre seit 3,5 Jahren nur elektrisch. Ich fahre durch ganz Europa elektrisch. Ich fahre 1000 Kilometer elektrisch. Und wenn ich am Ziel bin und das hochrechne, war ich für die 1000 Kilometer noch keine Stunde länger unterwegs wie mit dem Verbrenner. Und dann denke ich immer, was erzählen die alle? Ich komme an Autobahnraststätten und freue mich gleich auf einen Ladeschnack mit anderen Leuten. Ja, man kommt dann auf den Autobahnraststätte. Da stehen zum Beispiel dann 8 Ladesäulen von Ionity. Die haben das größte Ladenetz in Europa. Und dann denke ich, oh, da kannst du vielleicht mit dem einen oder anderen vielleicht mal ein Plauschchen halten, weil da steht dann plötzlich dann ein Hyundai neben ein oder ein Mercedes und. Das ist immer ganz spannend, dieser Gedankenaustausch. Und dann komme ich da hin und dann bin ich da alleine. Dann stehen da 8 leere Ladesäulen. Und dann denke ich immer, ja, wo sind diese Schwätzer, die mir erzählen wollen, dass wir viel zu wenig Ladesäulen haben? Natürlich fehlen Ladesäulen in Ballungszentren, wo Menschen zur Miete wohnen, in großen Mietshäusern, wo auch die Leute, die diese Häuser gehören, nicht bereit sind, vielleicht den Mietern auch mal Wallboxen zur Verfügung zu stellen. Auch da gibt es wenig Akzeptanz. Heute werden hier in Warburg neue große Häuser gebaut, wo Tiefgaragen drin sind, wo keine einzige Ladestation in der Tiefgarage ist, wo es teilweise noch keine Vorrüstung gibt, wo keine Leerrohre gelegt wurden, finde ich sehr schwierig. Es fehlt auch da die Akzeptanz von Investoren. Das ist die Reichweitenproblematik. Wir haben heute wunderbare E-Autos, wo ich 400 Kilometer am Stück mitfahren kann, ganz entspannt. Aber die Reichweite ist ja gar nicht das Ausschlaggebende. Das Ausschlaggebende ist die Ladegeschwindigkeit. Wie lange muss ich denn mal eine Pause machen? Wer fährt denn in Urlaub und fährt 6 Stunden nonstop durch, ohne mal eine Kaffeepause zu machen, ohne mal auf die Toilette zu gehen oder sonstiges? Wer macht das denn?
Allerwenigsten.
Ja, wirklich die allerwenigsten. Ja, Hardcore-Fahrer oder so, ich weiß es nicht. Finde ich ein bisschen schwierig. Das heißt, diese Überzeugungsarbeit, die ich als Verkäufer tätigen muss, ist in den letzten Monaten noch umfangreicher geworden, noch heftiger geworden. Selber hier im Autohaus Jacobi, wir sind mit unseren Verkaufszahlen der E-Mobilität wirklich zufrieden. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ziemlich hinter dem Thema stecke oder auch mein Kollege Andreas Fomin ist auch wirklich 100% E-Auto, wirklich auch begeistert. Wenn man dafür begeistert ist und man auch diese ganze Ängste den Kunden nehmen kann und sie wirklich umfänglich beraten kann, dann hoffe ich einfach, dass es hier oder so weitergeht, dass das alles eine Zukunft hat. Weil bei mir hat es Zukunft, bei mir zu Hause gibt es keine Verbrenner mehr und ich möchte mir auch keinen Verbrenner mehr in meinem Leben kaufen. Das ist so. Vielleicht noch ein Satz, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. Das ist ein großes Kapitel, speziell bei sehr konservativen Menschen, die einen sofort erzählen wollen, ja, E-Auto ist ja nur so eine Übergangsfrist. Das Wasserstoffauto wird doch sowieso alles ablösen und. Oder so Märchen, ja, es gibt dann ganz irre Akkus in Kürze, wo ich Reichweiten habe von 1000 Kilometern. Auch das ist alles Schwachsinn. Es sieht so aus. Der Wasserstoff ist eine ganz, ganz wichtige Zukunftsenergie, die wir brauchen. Und diese Energie wird für uns sehr wertvoll sein, aber wir werden diese nicht in Autos reinstecken, weil dafür ist sie viel zu wertvoll. Also ich spreche von grünen Wasserstoff. Es gibt auch noch blauen Wasserstoff, der über Erdgas gemacht wird. Aber der richtige grüne Wasserstoff, wo der Strom, Windkraft, Wasserkraft, Sonne kommt, das hat einfach die Zukunft. Und dieser Wasserstoff, den brauchen wir für unsere Industrie. Den brauchen wir für unsere chemische Industrie zum Beispiel, die für Deutschland super, super wichtig ist. Wir brauchen die, um Stahl herzustellen, wo wahnsinnige Energiemengen braucht. Vielleicht mal, dass man mal ein Gefühl bekommt für Energiemasse. Die größte Chemiefabrik, die wir in Deutschland haben, ist die Fabrik in die BASF in Leverkusen. Nicht in BASF, in Ludwigshafen. Und wir haben natürlich nochmal in Leverkusen. Wie heißt es denn jetzt? Wir haben BASF. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Wir bleiben aber BASF. Die BASF in Ludwigshafen. Diese gigantische Fabrik, die dort steht, wo chemische Produkte erzeugt werden, hat den gleichen Energiebedarf wie das ganze Land Belgien. Dass man mal ein Gefühl dafür kriegt. Und Belgien hat eigene Atomkraftwerke. Und diese Fabrik braucht so viel Power. Und dafür brauchen wir unseren Wasserstoff, damit wir diese wichtigen Industrien in Deutschland halten. Weil wenn wir eine günstige und saubere Energie zur Verfügung stellen, dann werden diese Firmen aus Deutschland rausgehen. Dann gehen sie woanders hin. Und dann verlieren wir unser ganzes Know-how, unsere Arbeitsplätze. Und das können wir uns nicht erlauben. Das heißt, da brauchen wir Wasserstoff. Wir werden Wasserstoff brauchen auch auf Schiffen zum Beispiel. Ja, Schiffe erzeugen knapp 9% der Emissionen weltweit, weil in Schiffe wird Schweröl verbrannt. Ein Schiff, auch Kreuzfahrtschiffe, Containerschiffe, wenn man sich diese Schiffe mal in Hamburger Hafen anschaut, wenn die Gas geben, das ist gigantisch, was da oben rauskommt. Das möchte man nicht einatmen. Das ist ganz, ganz heftig. Ich habe mal eine Statistik gesehen, wenn ein großes Containerschiff, also Containerschiff in dieser 400-Meter-Klasse, in Hamburg reinfährt, ja, und wird nicht von Schleppern gezogen, wird ja erst zum Schluss von Schleppern gezogen, dann hat dieses Schiff die gleichen Emissionswerte wie alle Autos, die in Hamburg laufen. Das ist einfach gigantisch. Und diese Schiffe brauchen Wasserstoff. Ja, super wichtig. Aber keine Autos, weil für Autos, wir haben nicht genügend Wasserstoff. Wir werden in den nächsten 10, 15 Jahren nicht genügend Wasserstoff sein, um alles zu versorgen. Deswegen sind die Autos raus. Und die Autos sind deswegen auch raus, weil natürlich die Akkutechnik geht weiter. Die ganze Welt forscht gerade an neuen Akkutechnologien. Größere Ölkonzerne, auch Ölkonzerne aus Saudi-Arabien, versuchen gerade viel Geld in die Forschung zu stecken. Weil derjenige, der die super Akkus bringt, wird damit super viel Geld verdienen können. Deswegen ist es lukrativ. Und im Akkubereich, und da schlagen wir jetzt mal wieder den Bogen hin zu günstigen Autos. Wir werden in den nächsten 24 Monaten Autos sehen. Wir werden Kleinwagen sehen, die keine Lithium-Ionen-Akkus mehr haben und auch keine Eisensulfat-Akkus haben, sondern Akkus haben, die mit Salzen arbeiten. Und Salze sind sehr, sehr günstig. Ja? Und diese Akkus machen aber aktuell nur Sinn in kleinen Autos, weil die Energiedichte noch sehr schlecht ist. Das heißt, ich bekomme in einen Akku relativ wenig Energie rein. Wenn ich aber ein kleines Stadtauto, wenn man eine Größe so von so einem E-Up, ja, da brauche ich ja keine großen Reichweiten mit. Da reicht mir eine Reichweite irgendwo im Sommer 140 Kilometer, reicht mir eigentlich aus. Im Winter sind wir ungefähr bei 90, da kann ich mal mit nach Paderborn fahren, da kann ich Kassel, da kann ich diesen Bereich hier abdecken. Aber diese Akkus werden sehr billig sein, was die Produktion angeht. Und wir werden Autos erleben, hier in Europa innerhalb der nächsten 4 Jahre, wo Autos unter 10.000 Euro kosten. Also wir werden Autos kriegen auf einem Niveau eines hochwertigen E-Bikes. Ich spreche von viertürigen Autos. Spannend wird sein, wer diese Autos produziert. Ob diese Autos aus China kommen, aus Südkorea kommen oder ob sie aus Deutschland kommen oder vielleicht auch noch aus anderen Ländern. Weil im E-Auto-Bereich werden wir immer wieder neue Player kriegen. Wir werden Player kriegen aus Vietnam zum Beispiel. Das sind Schwellenländer, die zurzeit ein riesiges Wachstum haben, wo Arbeitskräfte noch günstiger sind wie in China. Das wird einfach sehr spannend sein. Und diese Autos werden die Menschen kaufen. Und 50% der Leute sagen, Umfrage heute, die heute veröffentlicht worden ist, 50% der Leute sagen, welcher Name an Marke da dran steht, ist uns komplett egal. Wo das Auto herkommt, ob der aus Kambodscha kommt oder ob der aus Venezuela kommt, ist mir einfach egal. Hauptsache, ich kann das Produkt bezahlen, ja, und ich bin mit dem Produkt zufrieden. Und das erleben wir in vielen Bereichen. Das erleben wir ja, ja, schauen wir uns Handys an. Da gibt es die ganz großen Megamarken, an erster Stelle natürlich dann Apple. Aber die Leute, denen kann man erzählen, okay, Huawei als chinesischer Konzern, der spioniert uns aus und, und. Wenn die Produkte vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr günstig sind, ist mir scheißegal, was da geschrieben wird. Und ähnlich ist es bei Autos auch und wird es bei Autos auch sein. Wenn die Kunden das bezahlen können, günstige Autos, möchte ich nochmal eine Marke nennen, die aktuell sehr, sehr spannend ist und sehr aggressiv daran geht. Das ist die Marke Dacia. Dacia gehört ja zum Renault-Konzern und Dacias werden in Rumänien produziert. Klar, ein Land, was mit zur EU gehört, aber da die geringsten. Es gibt bei Dacia ein Elektroauto, was aktuell angeboten wird für 12.700 Euro als viertüriges Auto. Das ist ein bisschen Marketing-Gag, weil man kriegt die Autos nur dann, wenn sie auch zugelassen werden bis Ende März und vorkonfigurierte Autos. Und wenn die Autos weg sind, gibt es sie nicht mehr. Aber man haut so einen gigantischen Preis raus für ein E-Auto und dann noch in Europa produziert. Diese E-Autos sind von der Qualität her relativ schlecht. Sie sind auch technisch nicht auf dem, was eigentlich man von einem modernen E-Auto erwartet. Aber es gibt Menschen, denen ist das einfach egal. Die brauchen eine Mobilität von A nach B und denen ist es einfach egal, was dahinter steckt. Und ja, und da sieht man einfach, dass gerade auch preislich vieles in Bewegung gekommen ist und natürlich der Markt wird vieles richten. Und wo viel dann Wettbewerb ist, echter Wettbewerb, und echten Wettbewerb mache ich ja mit Zuschüssen vom Staat eigentlich eher kaputt, so wird sich dann rauskristallisieren, welcher Hersteller in der Lage sein wird, wirklich auch gute Produkte zum guten und fairen Preis zu machen. Und das wird sehr, sehr spannend sein. Bei VW wird es so aussehen, wir werden ein sehr interessantes Auto bekommen. Leider müssen unsere Kunden dann noch ein bisschen drauf warten. Das Auto wird bestellbar sein ab Ende nächsten Jahres. Das Auto wird ID2 heißen, aber der ID2 hat erstmal optisch mit unseren ID3s oder ID4s, ID5 nichts zu tun. Das Auto wird sehr, sehr markant werden. VW hat gemerkt, dass dieses Design dieser ersten IDs bei den Kunden nicht gut angekommen ist. Dieses Design ist wohl sehr CW-wertorientiert, aber es ist sehr weich, es ist nicht maskulin, es ist nicht so sportlich. Es müsste härter gezeichnet sein vom Design. Und dieser ID2 wird in dem Bereich spannender werden. Das Auto sieht sogar sehr sportlich aus. Er wird ausgestellte Kotflügel kriegen, also auch also ziemlich kräftig. Und er wird innen drin sehr hochwertig sein. Das hatte man ja bei VW auch bemängelt, dass die Autos von der Innenqualität her doch gelitten hätten. VWs waren ja immer, hat einen sehr hohen Qualitätsanspruch gegenüber Wettbewerbern. Und das wird deutlich besser werden. Und dieses Auto wird einen gigantischen Nutzen, trotzdem einen Nutzen für den Nutzer haben. Es wird ein viersitziges Auto sein mit vier Türen. Es wird einen riesigen Kofferraum haben. Der Wagen wird einen doppelten Ladeboden haben. Der doppelte Ladeboden unten wird so groß sein, dass ich drei Kisten Sprudel allein in den unteren Bereich reinkriege. Total irre. Das Auto wird eine elektrisch ausklappbare Anhängerkupplung haben. Ist weltweit einmalig überhaupt für Autos in dieser Klasse. Ich kann sogar einen Anhänger hinten dran machen. Also das ist sehr, sehr spannend. Also bei VW geht gerade die Lernkurve ganz, ganz steil nach oben. Und das stimmt mich so ein bisschen positiv für die Zukunft, auch für die deutschen Autohersteller. Wenn wir gerade auch bei Zukunft sind, die Hauptzukunft im Automobilbereich wird elektrisch sein und wird das autonome Fahren sein. Und das autonome Fahren wird so ein bisschen den Status der PS ablösen. Wir kommen ja aus einer Welt, wo ich als erstes gefragt werde, wenn ich mit einem besonders schicken Auto vorgefahren komme, wie viel PS hat denn der? Ja, das ist dann so Status. Und wenn man dann sagt, ja, der hat 300 PS, hat 400 PS, boah, ganz irre. PS spielen aber bei E-Autos keine große Rolle mehr. Weil aus E-Autos kann ich ja so brutal viel PS rausholen, dass diese Autos für normale Menschen gar nicht mehr fahrbar sind. Ja, also wir haben ja jetzt schon mehrere Autos, die über 1000 PS liegen mit Beschleunigungswerten, wo es einem schlecht wird. Schon als Fahrer wird es einem schlecht, wenn man beschleunigt. Der Status wird dann sein, wie autonom fährt dein Auto? Kannst du schlafen beim Auto oder musst du noch aufbleiben? Kannst du Zeitung lesen oder kannst du bei einer Videokonferenz mitmachen? Oder musst du noch aufpassen, musst du vielleicht so ab und zu sogar noch dein Lenkrad bewegen? Und das wird ein Statussymbol sein. Wenn ich sagen kann, weißt du was, das Ganze, wenn ich keinen Bock habe auf Fahren, lasse ich ihn 2 Stunden mal alleine fahren. Und wenn ich dann wieder Lust habe, gehe ich vielleicht mit dem gleichen Auto auf die Rennstrecke und heize rum wie ich das früher mit meinem Sportwagen gemacht habe. Ja? Und das wird die Leute abholen, das wird die Leute anfixen. Und da ist Deutschland gerade mit den deutschen Produkten gar nicht so schlecht aufgestellt. Wenn wir überlegen, wenn man mal als Beispiel, ich rate meinen Kunden einfach mal, fahrt mal einen Tesla, fahrt mal einen Model Y, mal einfach mal zur Probe. Schaut euch die Fahrassistenzsysteme an. Wie gut kann das so ein Tesla und wie gut kann das zum Beispiel dann ein deutsches Produkt oder wie kann das ein koreanisches Produkt oder ein chinesisches Produkt? Und der aktuelle Stand ist wirklich so, dass Hersteller wie VW, BMW, Mercedes, Porsche da aktuell die Nase vorne haben. Die Systeme arbeiten sehr, sehr sicher und sie nerven die Menschen. Ein chinesisches Auto kann einiges auch, aber die nerven. Die sind immer nur am Klingeln, am Bimmeln, die Fehlerrate ist relativ hoch. Und wenn ein Produkt anfängt zu nerven, dann möchte man es eigentlich nicht mehr haben. Egal, ob das ein Auto ist oder ein Handy oder sonst was. Und auch die Marke Tesla entwickelt sich aktuell nicht weiter. Wir haben jetzt beim Model 3 ein Facelifting erlebt. Das Auto nennt sich Model 3 Highlander. Es ist verbessert worden von der Effizienz. Die Autos sind sehr, sehr effizient. Alles gut, das passt. Aber die Assistenzsysteme haben sich nicht verbessert, weil ein Elon Musk der Meinung ist, die Autos müssen günstig sein. Und was sie können, er verspricht wohl immer, hey, autonomes Fahren und ich garantiere euch das und, und. Aber die Wahrheit sieht aktuell so aus. Wenn ich ein modernes Auto hinstelle, was von den Assistenzsystemen super funktionieren kann und muss, dann brauche ich nicht nur Kameras, sondern ich brauche Sensoren, ich brauche Radarsysteme, Ultraschallsysteme und, und. Und diese ganzen Systeme in der Summe kosten relativ viel Geld und sind sehr komplex. Ein Hersteller, ja, bleiben wir mal weg von VW, ich möchte es ja auch mal ein bisschen allgemein halten, wie BMW verbaut alles in die Produkte und ist beim neuen i5 so weit, dass ich die Hände am Lenkrad wegnehmen kann und kann auch so eine halbe Stunde fahren. Ich muss wohl weiterhin konzentriert bleiben. Ja, mit Kameras gucken, wie ich fokussiert bin, ob ich auf die Straße gucke und, und. Wenn ich nicht mehr auf die Straße gucke, greift das Auto ein und ich muss das Lenkrad wieder übernehmen. Ein Hersteller wie Mercedes ist so weit, Mercedes ist der einzige Hersteller weltweit, der auf Level 3 fahren kann. Das heißt, bis 60 Stundenkilometer auf der Autobahn, also im Stau, kann das Auto komplett selbstständig fahren. Es kann sonst kein anderes Auto auf der Welt. Und das muss zertifiziert werden, muss ein Gutachten erstellt werden. Da gibt es von den Gesetzgebern her einen weltweiten Standard, der eingehalten werden muss. Und Mercedes ist der einzige, der das bis jetzt geschafft hat. Es werden in Kürze auch andere deutsche Hersteller das auch schaffen. Aber Tesla ist da meilenweit von entfernt. Ja? Ein Tesla, ein Model S zum Beispiel, nehmen wir mal ich kaufe mir so ein Model S Plate mit 1100 PS für 155.000 Euro. Dieser Tempomat kann nicht 200 nonstop fahren mit Abstandsradar basierend, mit Schildererkennung und. Das kann dieses Auto nicht. Das kann aber ein einfacher ID.7 von VW, der 70.000 Euro kostet. Und das ist ein Armutszeugnis. Und das wissen die meisten Menschen gar nicht, die sich nicht mit E-Mobilität beschäftigen. Die hören, ja, die Tesla oder die Chinesen, die können alles besser, computertechnisch. Wir sind ganz hinten dran. Das können nur Menschen sagen, die irgendwie in so einer Art theoretischen Welt leben, diese Autos nie Probe gefahren sind. Ja? Deswegen ist es toll, auch für euch einfach mal wichtig, vielleicht mal auch in einem Autohaus, in einem anderen Autohaus von einem anderen Hersteller, einfach mal nachzufragen, zu sagen, weißt du was, ganz einfach sich vorzustellen, wir sind sehr interessiert in Elektromobilität, vielleicht können wir vom Portemonnaie uns noch kein BMW i4 erlauben oder sonstiges Auto. Oder ein Hyundai Ioniq 5N, ja, mit 650 PS. Aber wir würden gerne mal, vielleicht mal so eine halbe Stunde, oder wir würden uns mal ins Auto reinsetzen, können Sie uns was dazu erzählen, dass man einfach so ein bisschen da angefixt wird, dass man die Erfahrung sammelt. Und dann macht dieses Game richtig, richtig Spaß. Und dann möchte man da auch nicht mehr weg, ganz bestimmt. Ich möchte aus meiner eigenen Erfahrung etwas schildern. Wenn man in neue Technologien geht, dann wird man häufig von der Außenwelt so sehr kritisch gesehen. Ich bin ein Mensch, ich habe mich immer in meinem Leben sehr für Modernes interessiert und hatte damals, das war so Ende 2006, hatte ich gehört, dass es in Amerika ein neues Handy geben wird. Und da habe ich gedacht, wie soll denn das aussehen, neues Handy? Ich habe ja so ein Nokia-Handy, ich hatte damals so ein Nokia-Warp-Handy, einer der ersten Handys, die auch Internet konnten. Aber Internet, dieser Warp-Standard hatte nichts mit dem klassischen Internet zu tun. War aber ganz stolz auf mein Handy. Und dann habe ich von einem Gerät gehört, was wohl iPhone heißen soll und was von Apple kommt. Ich selber hatte keine Produkte von Apple, hatte keine Ahnung davon. Und je mehr ich da Informationen bekommen habe, es wurde dann auch beim WDR zum Beispiel vorgestellt, die hatten dann Journalisten in Amerika, da kam es ja als erstes auf den Markt. Und da habe ich gedacht, boah, wenn das nach Deutschland kommt, das willst du haben. Ja, und habe dann am ersten Tag, wo das in Deutschland freigegeben wurde, ich hatte mich bei der Telekom angemeldet und musste sich dort anmelden. Es gab auch nur Verträge für dieses Handy damals. Man konnte es nicht kaufen, was für mich auch komisch war. Jetzt muss ich den festen Vertrag abschließen. Das Telefon gehört mir noch nicht. Da habe ich mir dieses Telefon gekauft. Und ich glaube, ich war so, in Warburg auf jeden Fall, würde ich jetzt mal sagen, der Einzige, der so ein Telefon hatte. Ich wurde teilweise angefeindet wegen dem Telefon. Man hat mir unterstellt, ich wäre ein Snob. Wie könnte man für 1000 Euro ein Handy kaufen? Nokia kostete 100 oder 150. Und wie könnte man sowas machen? Wie kann man sich sowas kaufen? Das Ding hat doch noch nicht mal eine Laufzeit von einem Tag. Da muss ich ja schon wieder laden. Mein Nokia hält 14 Tage. Ja, und da kann ich einen Nagel mit in die Wand kloppen, wenn es sein muss. Und dieses Gerät ist so flach und so komisch. Und ich wurde angefeindet oder ich wurde komplett mit Neugier überzogen. Das heißt, ich war mal bei einer Sportveranstaltung in Kassel, einer relativ großen, und habe dort telefonieren müssen. Und dann haben 10 Leute um mich rumgestanden und alle haben gehört, ob sie das Gerät mal sehen könnten. Das war aber eine Veranstaltung, wo viele junge Leute unterwegs waren. Und da habe ich sehr schnell gemerkt, das ist schon interessant, wie auf so neue Produkte reagiert wird. Entweder komplette Ablehnung, ja, du bist ja ein Spinner, dir so ein Gerät zu kaufen, oder wirkliche Faszination und kann ich das mal sehen und wie zufrieden sind sie damit und so. Ist das toll, würden sie sich das nochmal kaufen? Ja, und genau das Gleiche habe ich ja bei E-Autos erlebt. Genau das gleiche Spiel, ja, dass so dieses so komplette Ablehnung und Märchen erzählen, aber andere Leute waren hellhörig und da ist dann die Neugierde erwacht und darf ich mal und kann ich mal und das gibt mir einfach, und wenn man sieht, wo heute die Smartphones sind, die E-Mobilität wird den gleichen Weg gehen wie die Smartphones, so sicher wie es armlich, ganz sicher. Wenn wir in 10 Jahren hier sitzen, werden wir in einer Halle sein, wo es wirklich keine Verbrenner mehr geben wird. Dieses Verbrenner aus 2035, dass viele Leute sagen, ja, das wäre ja aufgezwungen worden von der EU, 2035 keine Verbrenner mehr. Man müsste doch in der, sage ich mal, die weiterlaufen lassen und. Nein, die Industrie will doch die Autos gar nicht mehr haben. Die Industrie wird sie gar nicht mehr anbieten, weil sie gar keinen Bock mehr drauf hat. Weil für die Industrie ist es ja viel besser, wenn man einen Weg geht und sagt seinen 10.000 Ingenieuren, die in Stuttgart sitzen, die in Wolfsburg sitzen, sagt, wir wollen mit 10.000 Ingenieuren an einem Projekt arbeiten. Dann ist doch viel mehr Manpower drin, als wenn ich 5 Verbrenner, 5 machen weiter Elektro. So komme ich nicht weiter. Ja? Und andere Firmen in China oder so setzen den ganzen Power in die E-Mobilität. Ja, und ich bin guter Dinge. Ja, und ich bin felsenfest davon sogar überzeugt, dass die E-Mobilität das Rennen machen wird. Ich arbeite da jeden Tag dran. Aber was natürlich für mich auch wichtig ist, wenn heute jetzt ein Kunde reinkommt, der sagt, Herr Menne, ich habe da trotzdem noch ein bisschen Angst, ein bisschen Bedenken und. Verkaufen Sie mir, verleasen Sie mir nochmal ein Auto für 4 Jahre, einen Verbrenner. Und danach schauen wir dann in Sachen E-Mobilität. Dann ist er bei mir auch richtig. Ja, weil immer engstirnig an eine Sache heranzugehen, ist immer verkehrt. Ja, wenn noch weitere Fragen sind oder
von unserer Seite her wäre es das. Vielen lieben Dank.
Ja, nichts zu danken.